Also für mich war das so schwer zu verstehen, warum Kinder, die eh emotional und sozial benachteiligt sind, die einfach so große Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, die alle sozusagen zusammen zu quetschen, sage ich mal, in einen Klassenraum und zu gucken, wie man damit als Lehrer zurechtkommt. Also das war für mich, also das ging gar nicht. Und ich habe mich dann relativ schnell auch entschieden, diesen Weg zu verlassen.
Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, ich freue mich so wahnsinnig wieder zu podcasten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, seit 7 Wochen befinden wir uns im Corona-Lockdown, was das für Lehrer, Schüler und überhaupt für Familien heißt, das muss ich dir wohl nicht sagen. So ist es auch um mich in den letzten Wochen ein bisschen stiller geworden, denn auch wir mussten uns als Familie überhaupt erstmal sortieren, wieder Boden unter den Füßen gewinnen. Und so ganz ohne Kita, mit U3-Kind, mit 2 Selbstständigen, das versetzt uns ganz schön in Limbo. Und das hat uns gezwungen, die Prioritäten neu zu setzen, weg vom Perfektionismus und so. Und darum ist das Motto der heutigen Folge auch eindeutig Keep it simple. Bisher gab es immer Doppelfolgen bei Interviews, das hast du vielleicht in der Vergangenheit so verfolgt. Ich habe das für hörerfreundlicher gehalten und habe deswegen ein bisschen mehr Aufwand in Kauf genommen. Aber jetzt muss ich sagen, keep it simple. In Zukunft wird auf Doppelfolgen mit gespaltenen Interviews verzichtet und dann musst du den Pausenknopf ein paar Mal öfter betätigen. Ich denke, das lässt sich verschmerzen. So, ich freue mich besonders auf meinen heutigen Gast, denn der Aufhänger könnte eigentlich aktueller, tagesaktueller gar nicht sein und nicht besser passen. Und mit meiner Gästin, der Stefanie Gut, kommt hier mal eine Berufsgruppe zu Wort, die momentan besonders das Kindeswohl im Blick hat und auch ganz, ganz lautstark darauf hinweist, Gott sei Dank. Die Stefanie Gut war, wenn man so will, in ihrem ersten Leben Sonderpädagogin und ist heute akkreditierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Man könnte fast sagen, bei diesem Weg, um Kinder, die aus dem Rahmen fallen, wirklich helfen zu können, hat Steffi sich selber entschlossen, den Rahmen zu wechseln, nämlich den schulischen. Und damit spiegelt Steffis Weg das wieder, was ich auch in meiner Tätigkeit ganz viel wahrnehme, dass nämlich auffällig viele Sonderpädagogen mit mir Kontakt aufnehmen, was ja rein prozentual gar nicht so der Schulrealität entspricht, ne? Also so stark repräsentiert sind Sonderpädagogen ja gar nicht, aber in meinem Coaching eben doch, ne? Denn ich selber habe da die Hypothese, dass einfach da 2 vollkommen inkompatible Menschenbilder sehr stark aufeinanderprallen. Schulrealität und das Menschenbild aus der Sonderpädagogik, das natürlich auch viele andere Lehrkräfte haben, also extrem schülerzentriert sehr aufs Individuum bedacht und auch darauf, was das Individuum braucht. Und ich glaube, dass da im Grunde 2 Welten aufeinander prallen. Somit Steffi repräsentiert nicht nur die Berufsgruppe der Sonderpädagogen, sondern eben auch heute einen Beruf, der ganz, ganz viele meiner Klienten und auch Hörer und Leser als Alternative reizt. Das weiß ich. Da spreche ich sehr viel drüber, über den Beruf des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Und ich muss selbst sagen, dass das auch für mich mal auf dem Plan stand. Bis ich dann ganz ernüchtert feststellen musste, dass mir mit Gymnasiallehramt dafür genau gar nichts anerkannt wird. Und genau darauf werden wir heute auch zur Sprache kommen. Inwiefern sind die Ausbildungen da eigentlich miteinander kompatibel oder muss ich bei 0 beginnen? Das wird heute auch Thema sein. So. Ich habe mal was Neues probiert, weil ich weiß, dass so viele an diesem Beruf interessiert sind, dachte ich, so ein bisschen Partizipation vorab kann nicht schaden. Und darum habe ich über meine Social-Media-Kanäle und auch mein Newsletter meine Leser befragt, welche Fragen sie mir denn an Steffi mitgeben. Und da kam wirklich rege Beteiligung. Vielen lieben Dank dafür. Und auch für all die Liebe, die ihr mir da nochmal rübergeschoben habt, für diesen Podcast und für meine Arbeit im Allgemeinen, das hat mich wahnsinnig gefreut. Nun sind es so viele Fragen geworden und wir haben ja auch nur begrenzt Zeit, dass ich natürlich eine gewisse Selektion treffen musste und sehr spezifische Fragen musste ich da ausklammern. Das heißt, ich habe die genommen, wo es die sich gehäuft haben und die natürlich auch so zum Konzept des Podcasts passen und nicht den Rahmen sprengen und auch mit dem konform geht, was ich so als Fragen auch schon auf dem Plan hatte. Okay, bitte seht mir das nach, dass es nicht allzu spezifisch werden kann. So, jetzt möchte ich, bevor wir ins Gespräch gehen, die Steffi und ich, möchte ich euch einmal ganz knapp referieren, was eigentlich der aktuelle Stand ist, in welcher Situation wir uns hier unterhalten. Denn es kann ja durchaus sein, dass du in einem fernen Zeitpunkt in der Zukunft diese Folge anhörst und gar nicht weißt, was eigentlich so unser Gesprächsrahmen ist. Also, wir sind hier Anfang Mai, Schulen und Kindergärten sind aktuell seit 7 Wochen geschlossen und zu Hause passiert gerade krampfhaft das, was die einen Homeschooling nennen und die anderen Fernunterricht, ganz egal wie es genannt wird, auf jeden Fall sind alle Beteiligten dauerfrustriert und voll am Limit. Und Gott sei Dank wurde in den letzten etwa 2 Wochen die Debatte um das Kindeswohl sehr laut. Familien haben sich bislang nämlich noch ganz wenig gesehen gefühlt in ihrem Komplettspagat und die Rückkehr der Kleinen und Kleinsten wurde jetzt von verschiedenen Seiten doch sehr lautstark eingefordert. Also die Rückkehr der Kleinen und Kleinsten in irgendeine Art von kindlicher Begegnung. Möglichkeit, ne, von Betreuung oder ne, sogar die Spielplätze sind ja aktuell geschlossen. So, das unterschreibe ich natürlich zu 100%, dass da was passieren muss. Ganz im Gegenteil übrigens zur aktuellen Entwicklung, dass nämlich die Größten zurück an die Schulen geholt werden, die Abiturienten, damit sie auch bloß die Formalia des Abiturs erledigen können. Und ja, ob das so sinnvoll ist unter der aktuellen Situation, dazu hast sicherlich auch du eine Meinung. Ich als Mutter einer fast 3-jährigen Tochter denke eigentlich eher, dass es, wenn schon dieses Risiko in Kauf genommen wird und dieser Spagat gemacht wird, dass das eigentlich eher die Energie in Richtung der jüngeren Kinder fließen sollte. Nun ja, aktueller Stand ist, dass ab kommender Woche irgendwas in den Schulen anlaufen soll, was sich Unterricht schimpft für die Oberstufe und für die Viertklässler. Die anderen sollen in einem Rotationsmodell folgen. Wann die Kleinsten zurück in die Kindergärten kommen, ist noch offen. Irgendwas von vor Sommer ist da so der Status. Und ab nächster Woche sollen zumindest wieder Spielplätze öffnen. Was das alles mit der Psyche unserer Kinder und Schüler macht, das werden wir wahrscheinlich erst im Nachhinein überblicken können. Auch darüber spreche ich mit Steffi. So, lange Vorrede, kurzer Sinn. Nun wünsche ich dir gute Unterhaltung bei unserem Gespräch.
Hi Steffi, schön, dass du heute Zeit hast.
Ja, hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Hat mich total gefreut, dass das jetzt so passt und vor allen Dingen, dass durch die extrem tagesaktuelle Relevanz deines Berufs wir das so timen konnten. Wir waren ja schon vorher in Kontakt, also vorher im Sinne von, als die Welt noch normal war oder anders oder was auch immer normal ist, ne? Und haben uns jetzt abgepasst, weil es jetzt einfach so eine unglaubliche Relevanz hat. Ne? Von daher umso mehr freut es mich. Du vereinst ja so ganz, ganz verschiedene Perspektiven auf diese tagesaktuelle Corona-Problematik. Ne? Du bist Mutter, du hast den sonderpädagogischen Hintergrund, einen lerntherapeutischen Hintergrund und du bist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Welches Herz schreit gerade am lautesten? Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Mhm. Und ja, also es sind natürlich die ganz verschiedenen Perspektiven, die da zusammenkommen. Ja, also meine Kinder sind ja noch relativ klein und da habe ich natürlich auch so meine Themen, ne? Also mit den Spielplätzen und sozusagen, dass ich mit denen ja eigentlich nicht mehr frei mich bewegen kann, ne? Weil ich so das Gefühl habe, ich möchte ihnen auch bestimmte Dinge nicht zumuten. So, das ist sowas, was mich schon auch sehr beschäftigt, auch wo ich weiß, dass das Familien, die ich als Therapeutin begleite, auch sehr beschäftigt. Und natürlich auch als Therapeutin der Kontakt mit Jugendlichen, der sich da auch sehr, also wo es einfach sehr darum geht, ne, was macht es mit mir, ja? Und die Jugendlichen, die bei mir sind, sind natürlich alle auch vorbelastet, ja? Und da sind natürlich auch viele Themen, die einfach jetzt akuter werden.
Ja. Ja, also jetzt gerade in den letzten 2 Wochen ist ja dein Berufsstand auch so nochmal extrem in den Vordergrund getreten oder laut geworden, weil es einfach ja nicht nur für Familien schwer ist, sondern auch aus Kinderperspektive, aus jugendlichen Perspektive, die ja gar keine Stimme haben in der ganzen Sache, ne, so dramatisch ist. Ja, da möchte ich natürlich gerne im Laufe des Gespräches mit dir drauf eingehen, aber unter anderem habe ich dich natürlich eingeladen, weil dein Beruf eine ganz große Faszination ausübt auf viele Lehrer, auch so ein bisschen Mysterium. Man hat damit immer so Randkontakt, ne? Man hat mal Schüler, wo man weiß, die haben Kontakt mit Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Viele meiner Klienten haben auch zu einem Zeitpunkt damit geliebäugelt oder tun es aktuell, vielleicht diese Schiene einzuschlagen. Das heißt, da würden wir natürlich auch gerne mehr erfahren. Wie war dein Weg? Du bist ursprünglich Sonderpädagogin. Wie bist du, ne? Ich weiß es ja schon, ne? Ich brauche jetzt keinen Spoiler loslassen, aber wie war dein Weg in die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie? Und dann wollen wir natürlich auch die Formalia nicht aussparen, denn ist kein Geheimnis, das ist nicht besonders niedrigschwellig, in diesen Beruf reinzukommen.
Ja, das ist
genau. Also diesen Bogen würde ich gerne mit dir schlagen. Also deinen Werdegang, Formalia und dann natürlich auch inhaltliche Dinge, Corona-Thematik. Ja. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe meine Leser und Hörer da ein bisschen mit einbezogen im Vorfeld und habe einfach mal Fragen an dich gesammelt. Das heißt, da können wir ganz gut anknüpfen, was die Leute so von dir wissen wollen.
Ja, prima. Ich bin gespannt.
Vielen Dank für deine Bereitschaft. Genau, mich würde zuerst interessieren, du bist Sonderpädagogin, du hast auch zeitweise in der Lerntherapie gearbeitet und heute eben akkreditierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Wie kam dieser Weg zustande? Was hat dich motiviert, diesen Weg zu gehen? Und ne, aus der Schule, also du hast ja ganz viele Systemwechsel hinter dir, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist echt nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche das kurz zu fassen. Also weil, ja, das liegt ja jetzt auch schon viele Jahre zurück. Also ursprünglich wollte ich tatsächlich Psychologie studieren und mein NC hat nicht gereicht, wie das so oft ist. Und bin dann mehr oder weniger zufällig eigentlich in diesen sonderpädagogischen Bereich gerutscht. Ich wollte eine Sprachtherapie-Praxis dann machen und habe gedacht, ach, dann mache ich Logopädie. Dann habe ich keinen Ausbildungsplatz bekommen. Damals war das so mit Umschülern ganz belegt, diese Logopädie-Schulen. Und dann hieß es, ach, Sie haben doch Abitur, gehen Sie doch studieren. Und dann habe ich halt Sonderpädagogik studiert, Sprachheilpädagogik und Körperbehindertenpädagogik und bin da so reingerutscht. Also es war eigentlich irgendwie wie so ein Zufall. Ja? Also ich habe mir das gar nicht so bewusst ausgesucht. Ich habe das Studium als eine sehr intensive Zeit erlebt, weil ich doch auch mich sehr früh schon mit psychotherapeutischen, entwicklungspsychologischen Themen beschäftigt hatte, eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr, eher so aus so einem aus so einer Eigenmotivation heraus, mich selbst verstehen zu wollen. Ja, also das kam so in der Pubertät bei mir auf. Und dann fand ich mich da in diesem Studium ganz gut wieder. Es gab viele soziologische Seminare, psychologische Seminare und das habe ich mich, ich habe mich einfach darauf fokussiert. Also das war einfach, dass ich gedacht habe, ach toll, das interessiert mich und ach, das bisschen Fächer, ne? Also man musste ja dann Fächer auch wählen. Das habe ich dann so nebenbei gemacht und das war sehr schön. Also ich habe das als eine sehr positive, erfüllende Zeit in Erinnerung. Und als es dann Richtung Referendariat ging, merkte ich schon, es ist aber nicht so easy. Ja, also das Referendariat, da hatten eh alle immer Respekt davor und so habe ich es auch erlebt. ich hatte dann also das war irgendwie abstrus, weil ich suche mir dann auch immer den schwierigeren Weg aus. Ich habe dann als Referendarin durchgesetzt, dass ich den zweiten Teil meines Referendariats in einer integrativen Grundschule machen darf. Ich war damals die erste in ganz NRW, obwohl Integration auf, also wirklich oben aufstand, ne? Integration von Behinderten und integrative Grundschulen waren da sehr aktiv. War es nicht vorgesehen, dass man als Sonderschullehrer sein Referendariat in einer integrativen Schule macht. Das war nicht vorgesehen.
Sondern Regel
ganz normal im sonderpädagogischen System. Ja, okay. Ganz normal in der Förderschule. Und das war also, für mich war das abstrus. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also es müssen doch die Menschen, die dann später in diesen Förderschulen, in diesen integrativen Schulen arbeiten, die müssen doch außerhalb der Förderschule auch Erfahrung sammeln können. Das muss doch möglich sein. Naja, war dann also, ja, ich habe mir dann diesen Weg ausgesucht. Es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, sehr bereichernd. Und ich habe dann nach dem Referendariat noch einige Zeit in einer Schule für emotionale und soziale Entwicklung gearbeitet, was auch einfach, das war eine sehr intensive Erfahrung, aber das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass ich eigentlich in diesem System falsch bin. Mhm. Also für mich war das so schwer zu verstehen, warum Kinder, die emotional und sozial benachteiligt sind, die einfach so große Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, die alle sozusagen zusammen zu quetschen, sage ich mal, in einen Klassenraum und zu gucken, wie man damit als Lehrer zurechtkommt. Also das war für mich, also das ging gar nicht. Und ich habe mich dann relativ schnell auch entschieden, diesen Weg zu verlassen. Mhm. Und bin dann in die lerntherapeutische Richtung gegangen und hatte dann einfach viel mehr Zugang auch wieder. Ne? Die Kinder waren, es waren kleinere Gruppen und es war irgendwie ein ganz anderes Arbeiten. Habe auch viel mit kunstpädagogischen Angeboten gearbeitet in der Lerntherapie. Das war...
Warst du dann Freiberuflerin? Oder?
Genau. Ah ja. Ich habe freiberuflich gearbeitet, hatte eine Kollegin, die Psychologin war und wir waren dann gemeinsam, hatten wir so eine Art Institut für Lerntherapie, eine kleine Praxis, ne? Jetzt nicht so groß, aber im Ruhrgebiet. Und und haben uns da einfach gegenseitig auch im Team beraten. Also es war einfach ein ganz nettes Arbeiten auch so. Mhm. Und man ist halt sehr frei. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, in diesem Bereich über den Paragraph ist das 35a, also über Bedrohung von Behinderung bedroht, ne, gibt es ja diesen Paragraphen, wo man dann zum Beispiel auch Unterstützung bekommen kann als Eltern, ne, wenn man die Lerntherapie zum Beispiel nicht selbst bezahlen kann. Mhm. Und genauso hatten wir einfach da auch ganz unterschiedliche Familien, die sich da bei uns meldeten. Ne? Also es war jetzt nicht nur was im Sinne von die sich's leisten können. Ne? Und nach der Zeit in der Lerntherapie habe ich ein ganz interessantes Jobangebot bekommen oder beziehungsweise ich habe das bekommen und dann bin ich aus der Lerntherapie nach einer Zeit auch wieder ausgestiegen. Ich konnte bei einem gemeinnützigen Verein im Bereich der Lehrerbildung oder Lehrerfortbildung ein Programm entwickeln für Grundschulen, wo es darum ging, eben die Schüleraktivität zu stärken im Unterricht. Mhm. Da hatte ich eine Konzeption entwickelt und das war sehr, sehr spannend und es war einfach eine ganz attraktive Stelle und die habe ich dann eine Zeit lang auch angenommen, habe dann danach noch im gleichen Verein auch ein Programm für Familien entwickelt, wo es eben auch darum geht, wie können Eltern möglichst gut ihre Kinder begleiten, dass die eigenständig werden. Also es ging immer um die Selbstaktivität der Kinder. Genau. Und während dieser Zeit ist mir aber auch nochmal klar geworden, dass mein Herz tatsächlich einfach für diese individuelle Arbeit auch mit den Kindern schlägt. Also ich hatte dann diesen Bogen, ich war dann bis in der Erwachsenenbildung, war ich dann gelandet und dann kam der Schlenker wieder zurück, eigentlich wieder zu Kindern und Jugendlichen und habe dann mich beworben für die Psychotherapieausbildung, damals in Düsseldorf, in einem analytischen Institut, habe die Zusage bekommen und habe das dann angefangen. Und man steigt relativ schnell dann auch ein mit den Praktika in den psychiatrischen Kliniken oder in den psychiatrischen Praxen. Mhm. Und damit ist der Alltag eigentlich auch ausgefüllt. Also man kann dann nicht mehr so viel nebenbei machen.
Mhm. Genau. Das heißt, jetzt wird's, also formal wird es jetzt schon spannend, ne? Aber bevor wir auf Formalia eingehen, würde ich noch gerne fragen, hattest du jemals den Gedanken, also als du aus dem Schulsystem rausgegangen bist, was mache ich denn jetzt? Warst du verbeamtet und war das eine Hürde für dich? Oder wie waren da so deine Gedanken? Denn das ist ja für viele ein Riesenschritt. Auch wenn man nicht weiß, was bringt mir meine Qualifikation außerhalb, ne? War das für dich ein Thema?
Ja, total. Also für mich war das schon so, dass, also ich war nicht verbeamtet, das war ich nicht, war im Angestelltenverhältnis und trotzdem hat man ja ein sehr geregeltes, sicheres Einkommen, ne? Das ist nach Tarif und so weiter. Man hat ja viele Vorzüge sozusagen in so einer Position. Lehrer werden meist gesucht, sodass man halt, ne, man hat schon eine recht sichere Tätigkeit, eine recht sichere Einnahmequelle. Und für mich war das aber irgendwie, also der Konflikt war bei mir eher so dieses Sicherheit gegen Werte. Ne? Also ich hatte immer so ein bisschen diesen Konflikt, wie viel verrate ich von meinen Werten? Ne? Und ich will das auch gar nicht so verallgemeinern, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele gute Förderschulen und ich glaube, es gibt auch viele Systeme, in denen man sich als Lehrer ganz gut, also oder wo man sich wohlfühlen kann und wo man auch beides vereinen kann. Mhm. Ich hatte diese Schule einfach nicht gefunden und war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ach ja gut, ich gehe nochmal einen anderen Weg. Also ich hätte ja auch wieder in die Schule zurückgehen können, wenn ich jetzt gescheitert wäre. So, das könnte ich rein theoretisch ja immer noch. Mhm. Ja, also ich meine, ich habe diesen, ne, dieses Staatsexamen. Aber es ist ja so, dass, also für mich war das einfach klar, ich gehe das Risiko erstmal ein und ich schaue mal, was sich daraus entwickelt. Und am Anfang war das schon so, vom Gefühl her, oh Gott, einmal Lehrer, immer Lehrer. Also so viele Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Mhm. Also mein Lehrer ist halt Schule. Mhm. So, was macht denn ein Lehrer sonst noch so? Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Und erst als ich mich dafür geöffnet hatte und so den Blick so ein bisschen geweitet hatte, habe ich gemerkt, ja Wahnsinn, es gibt ja wirklich Lehrer überall. Also oder die so in der Grundqualifikation Lehrer sind und die sich dann in verschiedene Richtungen auch weiterentwickelt haben. Mhm. Also die meisten eher mit ersten Staatsexamen, die dann halt das Referendariat schon nicht mehr gemacht haben, aber doch halt sehr vielfältig, also in sehr, sehr vielfältigen Branchen auch. Und war dann auch so ein bisschen ermutigt dadurch. Ja, dann, okay, ich versuche das jetzt mal und dann hat sich dadurch eigentlich auch, haben sich viele Möglichkeiten aufgetan.
Ja, was du gerade geschildert hast, Sicherheit gegen Werte, das ist tatsächlich was, was ich von mir selbst auch so kenne und was auch die allermeisten Klienten zum Thema haben. Also es ist ein riesiger Wertekonflikt tatsächlich, denn ja, wer gibt schon Sicherheit freiwillig auf? Das muss schon richtig wehtun, nämlich diese Reibung mit den eigenen Werten, ne? Ja. Auch insbesondere bei Sonderpädagogen haben wir auch vorweg schon drüber gesprochen, dass so viele Sonderpädagogen bei mir anklopfen. Ich kann es total verstehen, weil das ja auch insbesondere nochmal eine so eine Choice ist, so eine ganz wertebasierte Entscheidung, Sonderpädagoge zu werden. Ne?
Ja, ich glaube auch.
Okay, so, wir kommen zu den Formalia. Da gab es ganz viele Fragen meiner Newsletter-Leser und auf Social Media. Einige haben auch einen sonderpädagogischen Hintergrund. Und du, ich habe dich jetzt nicht das Wort Studium sagen hören, nach Studium. Das heißt, du warst direkt im praktischen Bereich. Ne? Mhm. Ja, wie läuft das denn eigentlich? Also, das heißt, du konntest im Grunde direkt mit dem, was du mitgebracht hast, in die Praxis rutschen.
Ja. Genau. Also es ist so, dass es gab ja jetzt eine Psychotherapeutenreform, da können wir gleich nochmal zu eingehen, aber ich habe das sozusagen nach den alten Bedingungen dieser Ausbildung gemacht und abgeschlossen und da ist es eben so, dass die Ausbildung an Instituten stattfindet. Das sind psychotherapeutische Institute und die begleiten sozusagen sowohl den theoretischen als auch den fachlichen Teil. Das heißt, die Theorieseminare werden dort meist an den Wochenenden angeboten über eine gewisse Anzahl von Jahren, je nachdem, wie lange man auch für die Ausbildung braucht. Und parallel dazu gibt es eben Kliniken und Praxen, die mit diesen Instituten kooperieren, wo man dann seine praktischen Stunden ableisten kann. So, das ist erstmal so der formale Rahmen. Es gibt verschiedene Fachkunden, also es gibt die Verhaltenstherapie, es gibt die psychoanalytische Psychotherapie und es gibt die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Das sind eben diese drei Bereiche, in denen es Krankenkassenverfahren, also die sind zulässig für die Krankenkassenabrechnung und sowohl für den Erwachsenenbereich als auch für den Kinder- und Jugendlichenbereich. Wobei beim Erwachsenenbereich muss man dazu sagen, das gilt nur für Psychologen und Ärzte. Ja, also man muss Psychologe oder Arzt sein, um die erwachsene psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Das ist das andere. Und bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten ist eben damals im Psychotherapiegesetz von 1999, das ist ja auch schon eine Weile her, dann eben festgelegt worden, welche Berufe für diese Ausbildung zugelassen sind. Und in der, also mehrzahlig sind das eben Diplompädagogen tatsächlich. Es sind aber eben auch Lehrerberufe zugelassen. Und die Schwierigkeit dabei ist so ein bisschen, dass es wieder Landessache ist, also Bundesländerangelegenheit. Das heißt, in jedem Bundesland ist es etwas anders geregelt. Also ich zum Beispiel habe meine psychotherapeutische Ausbildung in Nordrhein-Westfalen angefangen, war als Sonderpädagogin einwandfrei zugelassen. Das kann man beim Landesprüfungsamt nachfragen oder auch bei den Instituten. Die müssen das wissen. Ja, die können einem Auskunft geben. Und bin dann nach Schleswig-Holstein umgezogen und war hier als Sonderpädagogin nicht mehr zugelassen.
Mhm. Okay.
So, ja, also genau, das muss man halt dann wissen. Also dann gibt es andere Wege und Möglichkeiten. Ich bin dann bei dem Institut in Nordrhein-Westfalen geblieben und habe dort meine Ausbildung zu Ende gemacht. Mhm. Das ist dann manchmal räumliche Distanz ein bisschen schwierig, aber es ging auch. Die hat hier in Lübeck, mein Institut, eine Dependance, sodass das ging. Und ich weiß von einigen Instituten, dass die das auch haben, dass die so Modelle haben. Und je nachdem muss man halt vielleicht auch in Kauf nehmen, eine etwas längere Strecke, also wenn man das gerne machen möchte, ne, dass man eine etwas längere Strecke dann zurücklegt, um diese Seminare besuchen zu können, um beim entsprechenden Institut im entsprechenden Bundesland diese Ausbildung beginnen oder machen zu können.
Mhm. Genau. So vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor fast 10 Jahren schon oder vor 8 Jahren, habe ich auch damit geliebäugelt und dachte, guck doch mal, ob dir irgendwas anerkannt wird, ob du vielleicht ein paar Scheine sparst oder so, wenn ich mich danach qualifizieren würde. Und habe ich bei der Uni Köln im Studierendenbüro angeklopft und war ganz ernüchtert danach. Ich habe ja eine Gymnasiallehrerausbildung. Und die sagten, ja, nee, kannst du bei null anfangen. Mhm. Da war ich so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Und ich denke, dass diese Feststellung werden sicherlich auch andere Lehrer machen müssen. Ne? Also ist das den Sonderpädagogen vorbehalten oder und den Diplompädagogen?
Nee, also so habe ich es nicht erlebt. Also ich weiß zum Beispiel, in Schleswig-Holstein ist Lehramt für Grund- und Hauptschule zugelassen und die Sonderpädagogen nicht. Mhm. Also von daher ist auch nicht richtig schlüssig. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr individuell. Also man kann es nicht pauschalisieren. Ne? Mhm. Und es geht halt darum, dass man dann eine sogenannte Konformitätsbescheinigung, heißt die, glaube ich. Nee, nicht Konformitätsbescheinigung. Es gibt auf jeden Fall ein Blatt, was man dann ausfüllt vom Institut, wo man praktisch die einzelnen Bestandteile des Studiums auflistet. Mhm. Ja, und dann wird halt geprüft, ob das sozusagen konform ist mit den Inhalten der anderen Studiengänge, also wenn man psychologischen, das war jetzt halt bei mir möglich, weil ich hatte einen relativ eindeutigen psychologischen Schwerpunkt mir ausgesucht, ja, oder die Anteile waren halt im Verhältnis und dann wird das geprüft. Ich weiß, dass es auch andere Bundesländer gibt, wo zum Beispiel Heilpädagogik auch zugelassen ist für die psychotherapeutische Ausbildung. Also das ist wirklich sehr individuell.
Aber du hast schon angesprochen, jetzt gab es oder gibt es, kommt das zukünftig noch oder gab es das schon, eine Änderung des Psychotherapeutengesetzes und die macht das alles anders, ne?
Genau, also die waren jetzt in den letzten Jahren da stark in Verhandlungen. Es ging vor allen Dingen um die Bezahlung der Psychotherapeuten in Ausbildung. Die wurden über Jahre einfach nicht vergütet. Mhm. Psychologen teilweise schon, Ärzte auch manchmal. Die hatten dann noch Glück, weil sie dann die Stunden in ihrer regulären Stelle abrechnen konnten oder anerkennen konnten für die Psychotherapieausbildung. Bei Pädagogen, Sozialarbeitern und so weiter war das oft schwierig, ja. Mhm. Und das führte halt oft dazu, dass dann wahnsinnige Darlehen oder Ausbildungskredite aufgenommen werden mussten. Mhm. Die Ausbildung kostet halt rund 25.000 Euro, ne? Also das muss man einfach sehen. Ich weiß, dass es auch immer mal wieder Unterstützung gab von den Arbeitsagenturen durch Existenzgründungszuschüsse oder sowas in der Art. Gab es schon mal. Ich weiß nicht im Moment, wie die Lage gerade ist. Zum Beispiel, wenn man sich dann niedergelassen hat, dann gab es auch Zuschüsse, sodass man dann halt, ne, dass sich das auch irgendwie wieder ausgeglichen hat. Ne? Wenn man einen Kassensitz bekommt, den muss man ja auch bezahlen. Ja? Mhm. Also unter Umständen ist man dann, weiß ich nicht, mit 50.000 bis 75.000 Schulden gestartet, ne, in seine Selbstständigkeit, was natürlich auch einfach für viele ein Riesengrund ist, das nicht zu machen. Klar. Das verstehe ich auch. Ja? Und genau, dieses Gesetz wird jetzt am 1. September 2020 aktiv. Mhm. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt dürfen alle, also nach den alten Regeln sozusagen, diese Ausbildung beginnen. Mhm. Und die, die es schon begonnen haben, ist auch noch bis 2032 zu Ende führen. Das heißt, die Institute wird es in dieser Zeit noch geben. Und sie werden auch diese vorgehaltene Leistung sozusagen bereitstellen. Ne? Mhm. So. Und alle, die nach dem 1. September diese Psychotherapieausbildung anstreben, die müssen direkt an diesen Universitätsstudiengang Psychotherapie angebunden werden.
Ja, Oh, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Aussage und bei einigen wird jetzt innerlich ein Paukenschlag erklingen. Also das heißt mit anderen Worten, wenn man das gerne machen möchte, dann wäre die Deadline zu den alten Bedingungen der 1. September.
Ja, oder der 31.8.
Ja, der 31.8. Das heißt, dieses Schuljahr wäre dein letztes, lieber Hörer, liebe Hörerin. Und alles, was danach kommt, da wird nichts mehr anerkannt aus der Lehramtsrichtung, sondern da fängt man bei Null an mit dem ersten Schein im Psychologiestudium.
Also so habe ich es verstanden. Ne? Ja. Also ich würde da jetzt nicht gerne irgendwelche Aussagen tätigen, weil ich das letzten Endes weiß. Aber so würde ich es verstehen. Ja? Mhm. Und die Frage ist ja, also wenn man jetzt schon lange mit dem Gedanken gespielt hat, das zu machen, ja, man könnte sich ja auch einfach mal an einem Institut informieren und bewerben und anmelden. Und wenn man angenommen wird, einfach mal den Vertrag machen. Mhm. Und dann kann man ja rein theoretisch sich immer noch 12 Jahre Zeit lassen. Also das ist ja eine lange Zeit. Ne? In Ausnahmefällen sogar bis 2035, das heißt 15 Jahre Zeit. Mhm. Und also selbst wenn man jetzt zwischendrin noch 2 Kinder kriegen würde, dann würde man damit trotzdem hinkommen. Mhm. Ne? Also mit dieser Zeitspanne. Also man sagt so, dass die Psychotherapieausbildung zwischen 3 und 5 Jahren dauert. 3 Jahre, wenn man wirklich echt straff ist, ja, und eigentlich Vollzeit sich da einbringt. Mit 5 Jahren, glaube ich, liegt man ganz gut im Durchschnitt. Mhm. Ja, und in den Verfahren Analyse und Tiefenpsychologie braucht man tendenziell etwas länger. Also weil einfach die Patientenbehandlungen länger sind.
Also das ist on top auf ein Studium, was möglicherweise noch vorausgehen muss. Das sind im Grunde eine zweigliedrige Ausbildung. Universitärer, also ne, wenn wir jetzt sagen, ab dem 1. September, dann müsste man den universitären Teil mitbringen. Und dann kommt noch eine 3- bis 5-jährige Therapeutenausbildung drauf. Habe ich das richtig verstanden?
Nee. Das ist jetzt sozusagen nach den alten Regeln, ne? Also die alten Regeln sagen, ich muss zum Beispiel Diplompädagogik studiert haben und manche Institute setzen zum Beispiel 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich voraus. Ja, also ich kann jetzt nicht, habe ich jetzt als Diplompädagogin zum Beispiel nur in der Altenpflege gearbeitet, ja. Dann gibt es manche Institute, die sagen, nee, es sollte schon im Kinder- und Jugendbereich sein, wenn ich jetzt KJP, also Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, machen möchte. Manche Institute haben das aber auch nicht. Also das ist auch unterschiedlich. Das heißt, ich habe dieses Studium, ich bewerbe mich mit den Voraussetzungen und dann habe ich praktisch diesen Umfang von 3 bis 5 Jahren, in dem ich diese Psychotherapieausbildung mache. Und es sind ja im Umfang 4.200 Stunden. Also das ist ja schon auch eine sehr umfangreiche Ausbildung.
Okay. Also das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo für viele das unter den Tisch fällt. vollkommen verständlich, wo viele sagen, okay, also das ist nicht mein Weg. Jetzt gibt es aber ja andere Berufsbilder in dieser Peripherie, die nicht direkt der vollwertige, sage ich mal, Psychotherapeut ist, sondern die sich eher in der Coaching- und therapeutischen Begleitungsrichtung bewegen. Ne? Also der Kinder- und Jugendcoach, auf den stoße ich immer wieder. Und dann auch die andere Richtung, also eine Art von lerntherapeutischer Begleitung. Was ist deine Einschätzung? Also ne, das wäre ja was ein Lehrer mit seiner jetzigen Qualifikation relativ niedrigschwellig erreichen könnte. Also vielleicht im Rahmen einer 1- bis 2-jährigen Weiterbildung. Was ist so deine Einschätzung zu diesen Berufsbildern?
Also mein Eindruck ist, dass also für Sonderpädagogen das Lerntherapeutische zum Beispiel sehr naheliegend ist. Ja, also gerade wenn man im Bereich Dyskalkulieförderung, Legasthenieförderung, Aufmerksamkeitsförderung, Motivation, Lernstrategien, ne? Also sowas, wenn man da einfach auch gerne unterwegs ist, glaube ich, ist das was sich sehr leicht adaptieren lässt. Und auch ein Bereich, glaube ich, der immer noch unterversorgt ist. Also ich glaube, dass, wie soll ich das sagen? Also ich fände es ja wünschenswert, dass auch in Schule diese verschiedenen Disziplinen mehr interprofessionell arbeiten. Ne? Das fände ich eigentlich toll, weil ich glaube, dass die Schüler davon wahnsinnig profitieren würden, ne? Wenn zum Beispiel eine Lerntherapeutin in der Schule auch arbeiten würde. Ne? Oder meinetwegen auch wirklich eine Psychologin, ja, die auch mehr Präsenz hat als eine Schulpsychologin in der jetzigen Rolle. Ne? Also einfach zu gucken, hey, was brauchen eigentlich die Kinder für eine Begleitung und für eine Unterstützung? Und wer kann aus welcher Sicht, ja, oder aus seiner Profession was beitragen? Das fände ich wünschenswert. Aber man kann natürlich auch lerntherapeutisch gut selbstständig sein. Ja? Also ich glaube, das ist attraktiv. Ich glaube auch, dass es gut Kooperationen geben kann mit Schulen, dass man zum Beispiel sagt, entweder vielleicht im Nachmittagsbereich, was in der Schule anbietet, ja, was dann zum Beispiel über den Förderverein und über die Eltern abgedeckt wird. Ne? Also es gibt, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Mit Kinder- und Jugendcoach, ich kenne jetzt keine Ausbildungsinstitute oder sowas im Detail. Für mich ist der Coaching-Begriff so ein bisschen überbelastet, muss ich einfach sagen. Es ist so in aller Munde und so nach dem Motto, jeder braucht einen Coach. Ja, vielleicht. Das ist, glaube ich, eine Haltungsfrage, wie das bei allen Sachen so ist. Ne? Das ist ja bei den Kindern und Jugendlichen Psychotherapeuten auch so. Was wünsche ich mir? Also wie möchte ich die Kinder und Jugendlichen begleiten? Was wünsche ich mir, was die für sich erkennen oder lernen? Ne? So. Und da kann bestimmt ein Coach auch eine wunderbare Möglichkeit sein. Ja. Und ich glaube halt trotzdem, dass es in vielen Fällen auch falsch verstanden wird. Ja? Also das ist so ein bisschen dieser Teil, der mir manchmal so ein bisschen, ja.
Ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit, letztlich der zahlende Kunde eines Coachings sind ja die Eltern. Ne? Also es ist anders als eine Kassenleistung, denke ich mir als Laie, damit Eltern für ein Coaching in die Tasche greifen, müssen sie sich ja schon was davon versprechen. In der Regel ist der Wunsch von Eltern ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu überpauschalisieren, ne? Aber viele haben natürlich eher eine defizitäre Brille auf und wollen, dass das Kind in irgendeiner Hinsicht wieder funktional wird. Und dafür greifen sie dann in die Tasche, im Gegensatz zu, weiß ich nicht.
Ja, also der Unterschied ja zwischen Coaching und Therapie ist, dass es bei Therapie ja tatsächlich um eine krankheitswertige Störung geht. Also ich mag jetzt diese Begriffe nicht so gerne, aber im Prinzip ist das sozusagen die Unterscheidung. Und beim Coaching geht es halt eher darum, sozusagen etwas in ein Wohlbefinden oder das Wohlbefinden zu steigern. Ne? Also vielleicht auch dann mehr, also auf die Ressourcen zu gucken, wobei ich das in der Psychotherapie durchaus auch mache. Ne? Mhm. Also für mich ist Coaching oft verbunden mit so einem Leistungsgedanken und so einer Selbstoptimierungsmöglichkeit. Mhm. Ne? Und ich glaube aber, das ist sehr individuell, weil es gibt bestimmt Coaches, die das ganz wertvoll machen und wo auch die Grenze zwischen Coach und Therapeut sich auch manchmal verschiebt, ne? Und wo es einfach eine ganz wichtige Bezugsperson werden kann. Aber in der Tat ist es ja oft so, dass Menschen erst bereit sind, für etwas zu bezahlen, wenn halt ein gewisser Leidensdruck auch da ist. Ja? Wobei ich denke, Coaching könnte auch eine gute präventive Funktion haben. Ne? Das ist aber halt einfach noch nicht so richtig angekommen. Ne? Oder man setzt vielleicht andere Schwerpunkte. Also wenn man mal schaut, wie viel Millionen Euro pro Jahr für Nachhilfe ausgegeben wird in Deutschland.
Das ist ja unglaublicher Markt. Wahnsinn. Ja? Ja.
Und ich denke dann immer, da geht es um Fächerunterricht oder um Fächernachhilfe. Ne? Und wenn man einen Anteil dessen in so eine Art Persönlichkeitsentwicklungsbegleitung investieren würde, ja, dann hätten die Kinder wahnsinnig viel davon, ja, und Jugend- und Jugendcoaches hätten ja auch was davon. Ja. Also ich glaube, das würde sich ganz gut ergänzen. Ne? Aber vielleicht wäre das jetzt zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, wenn man in diesen Bereich gehen möchte, sich auch mit Nachhilfeinstituten zusammenzuschließen und diese Leistung zum Beispiel im Rahmen dieser Arbeit auch anzubieten. Ne?
Führt eigentlich der Weg zu einem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut immer über eine Diagnose? Das ist ja vielleicht für viele so ein Stigma, dass sie denken, okay, wenn ich da jetzt anklopfe für mein Kind, dann, damit das die Kasse trägt, dann muss das jetzt den offiziellen Stempel kriegen, es hat ADHS und dann hat es davon vielleicht irgendwelche Nachteile, wenn das diagnostiziert ist. Oder gibt es da, also hat das immer Hand in Hand mit einer Diagnose zu tun, ob das jetzt eine Kassenleistung ist oder nicht oder?
Ja, also in der Tat, wenn man es sowohl über die gesetzliche Krankenversicherung als auch über die private Krankenversicherung bezahlt bekommen möchte oder auch unterstützt bekommen möchte, die private zahlt manchmal nicht den gesamten Anteil, dann geht es nur über eine Diagnosestelle. Mhm. Ja, genau. Okay. Also das heißt, es ist dann einfach eine Diagnose, ist bekannt, registriert, dokumentiert. Und ich arbeite ja inzwischen nur noch online, mache nur noch online psychotherapeutische Beratung. Ich stelle da zwar keine Diagnosen, aber natürlich arbeite ich in dieser therapeutischen Art, wie ich auch sonst arbeiten würde. Ne? und bespreche das auch. Aber da ist es zum Beispiel so, dass ich auch immer wieder Anfragen habe von Familien oder Eltern, die eben genau das nicht möchten. Mhm. Also die dann Sorge haben vor Benachteiligung ihrer Kinder, wenn irgendwie in der Jugendzeit eine therapeutische, psychische Diagnose gestellt wurde und die das dann lieber privat bezahlen, weil sie das vermeiden möchten. Mhm. Also komplett privat. Ne? Also die zahlen, es gibt keine Dokumentation von mir. Ne? Ja. Ich bin unabhängig davon. Mhm.
Genau, also du arbeitest online. Da bist du ja jetzt voll en vogue unter Corona. warst das aber vorher natürlich auch schon online unterwegs. Das ist ja auch echt eine spannende Entscheidung und ganz, ganz ungewöhnlich für deine Branche, ne? Ja. Dabei stelle ich mir das ja so sinnvoll vor. Ist das was sich etablieren könnte oder wird aus deiner Sicht?
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es mehr Akzeptanz bekommt in der Gesellschaft, weil ich mache das jetzt seit einem Jahr und ich finde das total spannend. Ich mache das total gerne und es gibt mir halt einfach viele Möglichkeiten, unabhängiger auch zu arbeiten, meine Zeiten anders einzuteilen. Und für mich war halt auch einer der Hauptgründe, und das muss man sich halt auch vor Augen führen, wenn man halt psychotherapeutisch einen Kassensitz hat, dann ist es ja so normalerweise, die Kinder sind vormittags in der Schule und die kommen nachmittags zur Psychotherapie. Ja, das heißt, wenn ich jetzt selber Kinder habe, die ich vielleicht auch noch sehen möchte, ne? So. Und genau. Für mich war das halt einer der Gründe zu sagen, okay, ich gucke, wie ich meine Tätigkeit so verändern kann, dass es mit meinem Familienleben auch gut zusammenpasst. Und da ist halt das Online-Arbeiten eine gute Möglichkeit, vor allem, weil ich viele Familien aus dem Ausland habe. Das heißt, ich habe eh oft Zeitverschiebungen. Mhm. Das heißt, ich kann eben zu Arbeitszeiten arbeiten, wo ich hier in Deutschland keine Kinder und Jugendlichen sehen würde, weil die sind dann in dieser Zeit alle in der Schule.
Ja. Ja. So. Mhm. Mit Familien aus dem Ausland, also mit deutschen Familien aus dem Ausland.
Mhm. Ja, also ist es in der Regel immer mindestens einer deutsch. Mhm.
Ja, okay. Genau. Ja, und du hast mir ja schon vorab geschildert, das ist ganz schwierig für Expat-Familien, weil natürlich vor Ort kein lokales deutschsprachiges Angebot da ist. Ne? Und wenn da ein Kind Unterstützung braucht, dann geht es eigentlich gar nicht anders als online. Ne?
Ja, genau. Also die sind halt, ich meine, jetzt durch die Corona-Zeit hat sich das nochmal verstärkt auch. Ne? Die sind ja dann, teilweise sitzen die dann irgendwo fest oder Familien sind auch getrennt. Da entstehen noch mal ganz andere Themen oder auch anderer Leidensdruck. Aber oft ziehen die ja auch regelmäßig um. Und dann ist es halt schwierig, irgendwie eine konstante Beziehung auch zu einem Therapeuten aufzubauen. Und dadurch ist halt dieser Online-Bereich einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, überhaupt in Kontakt zu kommen. Und ich finde halt, also oft sehe ich das so, dass es so entweder oder gesehen wird. Aber ich finde, es kann doch ein sowohl als auch sein. Also wenn es möglich ist, den persönlichen Kontakt therapeutisch zu pflegen oder den zu ermöglichen, dann ist das auf jeden Fall immer noch das Mittel der Wahl. Mhm. Ja, aber wenn es eben auch dieses andere gibt für mögliche Situationen, in denen es einfach nichts anderes gibt, dann finde ich das eine ganz gute Ergänzung. Mhm. Zum Beispiel wie jetzt. Also was würden wir machen, hätten wir diesen Online-Weg nicht? Es wären Tausende von Kindern und Jugendlichen, die also ja auch aufgrund der psychischen Erkrankung in Therapie sind, die werden einfach unversorgt jetzt in den letzten 6 Wochen. Ja.
Ist das für dich ganz klar feststellbar, dass jetzt unter der aktuellen Situation eine verstärkte Anfragenlage ist? Also dass verstärkter Bedarf ist vollkommen klar, ne? Aber klopfen dann auch tatsächlich mehr Leute letztlich bei Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten an?
Also ich kann das jetzt nur sagen, so von diesem kleinen Kollegenkreis, sage ich jetzt mal, wo ich auch involviert bin. Es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt schon Nachfragen, wobei noch nicht erhöht. Ich sage noch nicht, weil ich glaube, dass sich das zeitversetzt entwickeln wird, wenn jetzt die Kinder wieder zur Schule gehen, vielleicht die Kitas öffnen, weil dann gibt es so eine Bewusstheit. Also es wird dann erstmal, es wird so klar, okay, es gibt eine Diskrepanz. Da habe ich was erlebt die letzten 6 Wochen oder 7 oder 8, wie auch immer. Und jetzt gibt es so eine andere Normalität und das passt irgendwie mit dem, was vorher war, nicht zusammen. Also es wird dann einfach Reibungen in den Menschen geben, ne? Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern. Und jeder verarbeitet das anders. Und war ich vielleicht vorher schon etwas anfälliger oder vielleicht verletzbarer, ne? Dann werde ich das vielleicht in so einer Symptomatik zeigen, ne? Oder in irgendwie anderen Verhaltensweisen und brauche dann vielleicht Unterstützung, auch als Eltern oder eben auch für die Kinder. Und Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass es immer wieder Menschen gibt, die zum Beispiel eher zwanghaft waren oder immer noch sind, die das zum Beispiel als Entlastung erleben, dass sich jetzt auch viele andere Menschen die Hände waschen zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder Jugendliche, die eher sozial phobisch sind, also sozial ängstlich sind, dieses jetzt schätzen, sich auch zurückziehen zu können, ohne das erklären zu müssen, also ohne dadurch stigmatisiert zu werden, weil es alle gerade tun, sich zurückzuziehen, ja, oder auch gewisse Abstände einzuhalten, ja, einfach zu sagen, das tut mir gut, weil ich mag das gar nicht, wenn mir alle so nahe kommen, ja, also es gibt in beide Richtungen, natürlich gibt es auch die Tendenz Isolation und Depression, ne, dass es da so Dinge gibt, die hochkommen. Aber ich denke, dass es erst sich jetzt zeigen wird in den nächsten Monaten, ein halbes Jahr, was da überhaupt für Folgen sich dann auch offenbaren. Ja.
Eine Frage einer Leserin hat mich erreicht, die fand ich so ganz, weil sie so offen ist, fand ich die ganz interessant. Was brauchen Kinder jetzt? Also was brauchen Kinder und vielleicht auch Schüler, ne, von uns Lehrern jetzt aus deiner Sicht?
Also ich würde sagen, also das würde ich, glaube ich, zu jedem Zustand oder in jeder Situation sagen, aber ich glaube jetzt noch mehr authentische Erwachsene, ja? Einfach richtige, authentische Menschen, die bereit sind, auch etwas von sich zu zeigen und ihre Gefühle und Gedanken zur Verfügung zu stellen. Auch mal ein Lehrer, der sagt, boah, für mich war das echt eine schwere Zeit und ich habe mir so Sorgen gemacht, zum Beispiel um meine eigenen Eltern oder auch um mich, oder ich war krank und es ging mir schlecht damit und ich habe einfach Angst gehabt. Und wie geht's euch damit? Und darüber ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, das ist so elementar. Und durch diese Zeit, auch jetzt, wo wir so isoliert waren voneinander, jetzt wieder ins Gespräch zu kommen, das ist ja sehr, sehr schwer. Ja? Also wir müssen uns wirklich vielleicht auch mehr bemühen oder noch mehr bemühen als sonst, wieder in Kontakt zu kommen, ja, und auch uns selber die Zeit zu geben, aber wirklich auch die Zeit uns zu nehmen dafür, ja, weil ich glaube, es ist keine Lösung, jetzt zu sagen, naja, also die Schulpflicht müssen wir erfüllen, also machen wir mal Deutsch, Englisch, Mathe, ne, und alles andere, ja, ja, das wird sich schon klären. Also aus meiner Sicht ist das eine ganz, ganz schlechte Alternative. Ja. Also es braucht soziales Miteinander, es braucht die Begegnung, es braucht auch das Gespräch und das muss auch in Schule stattfinden. Und dafür müssen auch Räume geschaffen werden.
Genau, das habe ich in den letzten Tagen auch auf Social Media verfolgt. Die Rückmeldung von ersten Kollegen, die jetzt schon erste Tage wieder Schulrealität erlebt haben. Also ein aus meiner Sicht komplettes Absurdum. Dann werden da irgendwelche Einbahnstraßen auf Gängen abgeklebt. 5 Stunden Frontalunterricht, denn andere Sozialformen sind ja gar nicht möglich. Partnerarbeit, Gruppenarbeit. Ja, und wenn die schon in der Schule sind, dann haben sie nicht eine Doppelstunde, sondern dann haben sie eben 3 oder 4 Stunden das gleiche Fach. Mhm. Und aufs Klo gehen ist auch schwierig und sowieso Hände waschen ist schwierig. Und dann sitzen die in der Unterrichtssituation, wo ich denke, was hat das jetzt noch für einen qualitativen Vorsprung vor Online-Unterricht? Also alleine da sitzen in Einzelarbeit und der Lehrer macht vorne was, das könntest du doch auch über eine Zoom-Session haben. Ich verstehe den Mehrwert nicht. Ne? Und dann die Schüler in die Situation zu bringen, ja, sie müssen jetzt in diese Gebäude und auch die Kollegen natürlich. Ne? Also für was für einen qualitativen Mehrwert, das verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Serie zu machen. weil letzten Endes steht dem sozusagen das Gesetz der Schulanwesenheitspflicht entgegen. Ja, also es ist ja, also Corona hat ja jetzt auch in Deutschland etwas möglich gemacht, was ja immer undenkbar war. Also Schüler von zu Hause aus zu unterrichten, um Gottes Willen, ja, das wäre ja das nie möglich gewesen.
Deutschland ist ja EU-weit das einzige Land, wo Homeschooling per Gesetz verboten ist. Ne? Ja. Es ist ja auch wirklich Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet jetzt das so passieren muss. Ne?
Genau. Aber weißt du, ich denke halt, Das Krasse ist eben, und daran sieht man wieder, dass Kinder in unserer Gesellschaft, in unserem Land, Kinder und Jugendliche haben keine Lobby. Mhm. Also geh mal in den Knast, da haben die mehr Freiheiten, als wenn man auf einer Linie, ja, und sich unter Kontrolle die Hände waschen muss und nicht aufs Klo gehen darf. Mhm. Ja, die dürfen an ihrem Tisch sitzen, um ihre Pause zu machen. Am besten dürfen die nicht mal was essen, weil da könnten ja irgendwelche Krümel, ich keine Ahnung, ja. Also wo ich halt denke, meine Güte, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Kind hätte in dem Alter, was jetzt gerade zur Schule gehen sollte, ich würde mich verweigern als Mutter, weil ich glaube, dass die da mehr schaden. Also selbst wenn sich alle Lehrer Mühe geben, was ja auch nicht immer möglich ist, ne, oder vielleicht auch nicht jedem liegt, aber ne, also Lehrer haben ja vielleicht, sind ja auch überfordert in der Situation. Das ist ja durchaus realistisch, ja. Ich würde meinem Kind dies nicht aussetzen wollen. Schwieriger Satz. Genau, ne? Also weil ich so das Gefühl hatte, es nimmt daran mehr Schaden, als wenn es dann einfach doch zu Hause bleibt und über einen anderen Weg lernt. Ja. Also, und man lernt ja eh immer. Also es ist ja nicht nur, es ist ja ein Trugschluss zu denken, man lernt nur in der Schule, ja. Und was ich eigentlich daran am schlimmsten finde, ist, es wird ein Klima von Angst und Kontrolle geschaffen in Schule. Und daran, das ist keine Lernbedingung oder keine Lernvoraussetzung. Das ist einfach nur, ja, also Angst ist keine Basis, um lernen zu können. Und deswegen ist es dann auch einfach so fadenscheinig, es ist so scheinheilig, dass man jetzt ein Szenario kreiert, wo man halt 3 Stunden Unterricht macht. Aber was denn da letzten Endes verhängen bleibt, weil da drunter ja die Angst sitzt, ja, vor Ansteckung, etwas falsch zu machen. Ich bin ja ständig, ich merke das ja schon, ja, wenn ich draußen bin und dann sehe ich, oh, da hängt ein Schild und da hängt ein Schild, und jetzt muss ich nochmal nachlesen, muss man die Maske jetzt tragen oder nicht, und was ist, wenn nicht, und also ja, und so ist es in der Schule ja auch. Die sind ja ständig damit beschäftigt, wie viel ist denn jetzt 1,50, und da muss ich jetzt meine Hände nochmal waschen oder darf ich dann doch aufs Klo, und ja, da bleibt überhaupt gar kein Raum.
Ja. Angenommen, das wäre jetzt alles ein Wunschkonzert und wir könnten schulische Realität jetzt noch umgestalten, so wie sie gerade stattfindet. Was müsste aus deiner Sicht, wenn schon Schüler einbestellt werden in Schule aktuell, was könnte aus deiner Sicht gerade in Schule passieren, was konstruktiv ist und was Kindern und Jugendlichen hilft?
Also ich glaube, dass es am meisten helfen würde, wirklich erstmal ins Gespräch zu kommen und zu befragen, also über Befindlichkeiten zu sprechen, über Gefühle zu sprechen, über Ängste, Sorgen, Nöte, ja, ins Gespräch zu kommen, weil das nähert ja auch wieder an, ne? Also auch wenn man dann 1,50 Meter voneinander entfernt sitzt, aber wenn dann mein Gegenüber mir sagt, boah, ich habe mir so Sorgen gemacht und ich hatte irgendwie Angst oder ich habe irgendwie meinen Freund vermisst, und dann findet sich der andere darin ja wieder, und das verbindet ja dann wieder, ja. Und einfach dem auch eine Zeit lang Raum zuzugestehen oder wenigstens zu sagen, wir machen jeden Morgen eine halbe Stunde zu diesem Thema, oder die Schüler auch zu befragen und zu sagen, hey, was wünscht ihr euch denn? Was denkt ihr, was ist denn sinnvoll jetzt zu tun? Ja? Was sind eure Themen und was liegt bei euch oben auf? Und ich meine, na klar, viele, also ich habe ja auch Jugendliche, die jetzt im Abschlussjahr sind, und die beschäftigt das natürlich. Wie kriege ich meinen Abschluss? Was kriege ich für Noten? Und wie geht es danach weiter? Und die müssen sich ja dann teilweise mit den Zeugnissen, die sie bekommen, na, für die Sommerferien, für die Schule dann bewerben und sowas. Ich verstehe das, aber ich finde, da muss es doch eine Regelung geben, die die Schüler mit einbezieht. Ja, also nicht, dass ich höre dann von Sachen, da werden dann keine Klausuren mehr geschrieben oder keine mündlichen Prüfungen, beides habe ich schon gehört, keine mündlichen Prüfungen gemacht wegen der Ansteckungsgefahr. Und dann heißt es einfach, ja, es werden die Noten aus dem letzten halben Jahr genommen, die bilden dann die Abschlussnote. Mhm. Das wird aber nicht mit den Schülern besprochen, sondern das wird einfach von der Schule oder vom Lehrer, ich weiß es nicht genau, festgelegt. Die Schüler fühlen sich dabei also übergangen und ungerecht behandelt, weil sie das natürlich, hätten sie das gewusst vor einem halben Jahr, hätten sie vielleicht nochmal ganz anders agiert. Ne? So, und jetzt sind wir halt in dieser besonderen Situation, für die ja wahrscheinlich keiner was kann, also zumindest jetzt, sage ich mal, von uns normalen Menschen kann keiner was dafür. Und ich finde, dann besondere Situationen brauchen auch besonderen Umgang damit. Ja, und da einfach menschlich zu bleiben und auch die Not der Schüler zu sehen und sich da vielleicht mehr einzufühlen, ich glaube, das wäre einfach sinnvoll und wirklich notwendig.
Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückrudern, nochmal zu inhaltlichen Aspekten der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Mich hat eine Frage erreicht, die fand ich ganz spannend, nämlich Kinder sind ja nicht wie wir Erwachsene, also da kann man ja schon in Frage stellen, inwiefern wir Erwachsene eigentlich unser Verhalten ändern können, aber Kinder sind ja systemisch viel, viel dominierter von ihrem Umfeld, also abhängiger von ihren Eltern, von Schule, vom System. Inwiefern kann man eigentlich mit Kindern im Rahmen einer Psychotherapie für sie eine Verbesserung erwirken, weil ihr Aktionsrahmen ist ja so klein und vielleicht auch ihre Möglichkeit zur Selbstreflexion noch nicht so ausgeprägt. Und dann sind da eben die Eltern, wenn die nichts ändern und ihre Sichtweise nicht ändern und wenn Schule so bleibt, wie sie ist. Also inwiefern kann man denn mit Kindern, die ja so abhängig sind, Veränderungen erwirken?
Ja, das ist tatsächlich auch eine ganz große Schwierigkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Es ist so, dass wir jede vierte Sitzung des Kindes dann eine Elternberatung haben, in der eben auch genau daran gearbeitet wird, an der Veränderungsbereitschaft auch der Eltern. Und das ist ja auch so, dass immer im Rahmen einer Psychotherapie, wenn man die beantragt, dann geguckt wird, man hat 5-6 Stunden Zeit, sich kennenzulernen, sowohl das Kind als auch die Eltern, also gegenseitig sich kennenzulernen. Und der Therapeut guckt natürlich vor allem, gibt es diese Motivation? Also gibt es einen Leidensdruck? Gibt es eine psychische Indikation für Psychotherapie? Und gibt es eben eine Änderungsmotivation des Kindes und der Eltern? Ja, also das ist eine Voraussetzung. Manchmal macht man dann so, dass man so eine Art Probetherapie beantragt und sagt, okay, wir gucken jetzt mal so 12 Stunden. Wie entwickelt sich die Motivation? Weil das Kind hat einfach schon eine Auffälligkeit, die behandlungsbedürftig ist. Man ist bei den Eltern vielleicht manchmal dann nicht so sicher und dann guckt man so über 12 Stunden, wie entwickelt sich das? Und wenn sich das gut entwickelt, dann macht man weiter oder man muss eben dann andere Maßnahmen ergreifen. Ja, also manchmal gibt es ja dann auch die Unterstützung von Jugendhilfe, familienunterstützenden Leistungen und so weiter, dass man dann da erstmal guckt, was ist da nötig und sinnvoll. Es ist aber schon so, dass der Ansatz in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie schon auch systemisch ist. Ja, also dadurch, dass man auch mit den Eltern arbeitet und man immer schaut, wie ist das Kind im System. Es geht ja auch darum, einen Loyalitätskonflikt des Kindes zu vermeiden, also dass ich eben nicht als Therapeut in die eine Richtung schieße und die Eltern in die andere und dann ist das Kind dann am Ende einfach total verwirrt. Das ist eben ganz viel Fingerspitzengefühl, was man da braucht und natürlich auch im Rahmen der therapeutischen Ausbildung das, was man lernt, ganz klar.
Hat man da irgendeine Möglichkeit, auch auf Schule einzuwirken oder Schule mit ins Boot zu holen aus deiner Position?
Also ich glaube,
ist das überhaupt erstrebenswert?
Also ich glaube, dass es weniger Kollegen machen, als vielleicht nötig wäre. Leider wird das auch nicht so gut bezahlt. Also das ist natürlich, ich mache das immer wieder, dass ich entweder mit Lehrern telefoniere oder auch mal Mails schreibe und manchmal auch bei Eltern-Schülern-Gesprächen in der Schule dabei bin, weil ich das einfach total wichtig finde und weil ich oft das Gefühl habe, wenn ich da mal eine Stunde investiere, dann hat das für den gesamten therapeutischen Prozess so viel positiven Effekt, dass sich das einfach lohnt. Ich weiß aber, das kann sich nicht jeder leisten. Ja, also es kommt ja auch darauf an, wie man selber in der Praxis in seinem Privatleben eingebunden ist. Und ich glaube aber, es ist immer lohnenswert, mit der Schule Kontakt aufzunehmen. Und die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist schon, dass die meisten Lehrer sehr froh sind. Ja, also die einfach auch bereit sind, sich das anzuhören, wie sozusagen die Sicht des Therapeuten ist auf diese Symptomatik und die froh sind, Hintergrundinformationen zu bekommen, wie man vielleicht auch diese Verhaltensweisen anders deuten kann und dann vielleicht auch anders damit umgehen kann. Ja, und ich glaube aber trotzdem, und das ist halt einfach vielleicht auch so ein Fehler im System, bei so großen Klassen, ja, oder bei häufig wechselndem Fachunterricht ist es ja auch schwierig, den Einzelnen im Blick zu behalten mit seinem Verhalten, mit seiner Symptomatik. Und ich denke, auch Lehrer sind ja da auch in diesem System so in ihren Möglichkeiten begrenzt, ne? Also vielleicht würde der ein oder andere Lehrer sich da auch gerne viel mehr Gedanken zu machen, aber es ist einfach gar nicht möglich, also einfach durch die Umstände, ja.
Jetzt wird Corona auch in deiner Berufswelt vielleicht noch mal einiges umwälzen. Da hast du mich im Vorhinein schon so drauf hingewiesen. Inwiefern wird die Welt der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sich durch Corona verändern müssen oder das automatisch passieren? Und was macht das mit dieser Zukunftsperspektive auf den Beruf?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, also es war ja bisher auch schon so, dass die Wartezeiten für Therapieplätze relativ lang sind, also je nach Region noch mal mehr. Ländliche Regionen sind ja sehr unterversorgt in vielen Bundesländern. das heißt, die Situation war jetzt vorher auch nicht so besonders gut, ne? Und ich denke aber, dass es bestimmt jetzt im Laufe des nächsten halben, vielleicht Jahres, bestimmte Symptomatiken gibt, die vermehrt auftreten. Also wie so eine Art Anpassungsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, vielleicht auch depressive Episoden, ja, das Angststörungen, also ist jetzt wirklich nur hypothetisch, ja, vielleicht ist es auch ganz anders, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so gering. Und ich denke schon, dass Psychotherapeuten da mehr gefragt sind, ja, und auch es ja immer noch genügend Lücken gäbe, ne, um diese Versorgung zu verbessern. Die Schwierigkeit ist halt, liegt halt im Gesundheitssystem. Ja? Mhm. Also es ist halt gedeckelt sozusagen. Es werden nur eine bestimmte Anzahl von Therapeuten zugelassen. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Kassensitzen und so weiter. Ich denke trotzdem, also ich arbeite ja auch in privater Praxis, also es kann sich schon auch lohnen, einfach sich zu überlegen, ein zusätzliches Angebot zu machen, ja, und auch nur mit Privatpatienten zu arbeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel mehr Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in privater Praxis arbeiten und die würden diesen privaten Bereich abdecken, dann wäre dieser Zielgruppe ja auch schon mal gedient. Und dann hätten vielleicht an anderer Stelle die kassenzugelassenen Psychotherapeuten wieder mehr Kapazitäten für mehr Kassenpatienten. Ne? Weil es gibt ja jetzt auch die Privatpatienten landen ja auch bei den Kassensitzpsychotherapeuten, weil es nicht anders möglich ist.
Mhm. Wenn man jetzt so deinen gesamten Werdegang sieht und heute hast du im Grunde das ja so weit individualisiert, dass es zu deinem Familienleben passt, dass du maximal flexibel bist, dass du... Ich habe rausgehört, Werte spielten eine ganz große Rolle, dass du näher an deinen persönlichen Werten arbeiten kannst. Was ist das, was du an deiner heutigen Tätigkeit als Zugewinn empfindest? Also was ist das Tolle, die schönen Seiten an deiner jetzigen Arbeitsweise?
Ja, also ich glaube, vor allen Dingen ist es die zeitliche Flexibilität, die mir einfach sehr viel wert ist. Und wo ich einfach für mich gemerkt habe, also ich habe mich schon immer, glaube ich, damit schwer getan. Ich war nie jemand, der morgens um 8 schon zur Arbeit gehen wollte, so, oder um 7 in der Schule sein. Man hatte noch Frühdienst oder sowas. Um Gottes Willen, das war für mich immer schrecklich. Also wenn ich es mir einrichten kann, dann fange ich mit meinen Klienten, Patiententerminen um 10 Uhr an, weil ich das irgendwie ganz angenehm finde, ja, einfach morgens irgendwie auch eine Zeit lang irgendwie wach zu werden oder mit meinen Kindern noch was zu spielen oder sowas, ja. Und das ist, glaube ich, für mich wirklich der tragende Faktor. Und was natürlich auch ist, dass ich einfach, also ich kann es einfach so gestalten, wie ich möchte. Also ich kann Klienten nehmen oder nicht. Mhm. Also ich habe keinen Versorgungsauftrag. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass ich in meiner Arbeit letzten Endes viel hilfreicher sein kann, wenn ich mit den Klienten arbeite, wo ich das Gefühl habe, da kann ich auch mit meinen Kompetenzen gut zur Verfügung stehen und nicht, ich muss jetzt, weil es der Versorgungsauftrag zum Beispiel notwendig macht oder ne, wie auch immer, weil die jetzt so und so lange auf der Warteliste stehen, muss ich die jetzt nehmen. Ne, so. Mhm. Also das sind schon so zwei Aspekte, die ja, die für mich, glaube ich, sehr zentral sind.
Mhm. Super. Schön, Steffi. Jetzt haben wir so, so viele Fragen abgedeckt und dennoch konnten wir noch bei weitem nicht alles abdecken, was mir Leser so geschrieben haben. Das war teilweise sehr spezifisch. Jetzt hast du dich bereit erklärt, da eine Möglichkeit zu schaffen, dass dir ganz spezifische Fragen oder auch noch allgemeine oder formale Fragen noch gestellt werden können. Was wäre da dein Angebot?
Also ich hatte überlegt, genau im Vorfeld, als wir dann gesagt haben, ja, wir machen jetzt doch dann recht schnell kurzfristig den Podcast, ob ich so eine Art Q&A-Angebot mache. Also weiß ich nicht, müssen wir dann vielleicht mal schauen, wie das auf Interesse stößt, dass wir vielleicht einfach uns eine Stunde Zeit nehmen und es so 2 bis 5 Teilnehmer gibt, die sich gerne bei mir anmelden können und dann ihre Fragen stellen, entweder im Vorhinein oder dann in der Sitzung. Und oft ist es ja so, dass einer eine Frage hat, die der andere vielleicht ähnlich hat oder es interessiert einen dann doch oder es regt einen nochmal an. Und das können ja unterschiedliche Fragen sein, also wirklich nochmal inhaltlich zur inhaltlichen Arbeit als Psychotherapeutin oder vielleicht auch so zum Vorgehen im Rahmen der Anmeldung für eine Ausbildung oder vielleicht auch, wie das dann ist, wenn man später einen Kassensitz möchte. Also solche Fragen wären einfach möglich, da zu klären. Und wer da Interesse hat, der darf sich dann gerne melden. Also wir können dann schauen, ob wir eine Gruppe zusammenkriegen oder ob wir das auch auf anderem Wege vielleicht dann auch individuell klären.
Wo darf man dir hinschreiben?
Also gerne an meine E-Mail-Adresse, das ist kontakt@selbsterforschung.com. Da darf jeder sich gerne melden und vielleicht in den Betreff schreiben, um was es geht, damit ich das sofort erkennen kann.
Alles klar. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ja, sehr gerne. So
wie einige Links zu den Formalia. Du hattest mir dann schon gesagt, da gibt es zu der Anerkennung einer Ausbildung oder zu den jetzigen Ausbildungswegen ja auch noch offizielle Links. Das stelle ich gerne mit rein. Genau. Jetzt ist so ein Podcast, der steht ja jetzt einfach so im Netz rum und es kann auch sein, dass Leute in der Zukunft da mal reinhören. Das heißt, bis wann sollte man sich gemeldet haben, damit man Leute, damit du Leute zusammenscharen kannst für so eine kleine Fragerunde?
Also erstmal würde ich sagen, wer den Podcast jetzt hört, der kann sich ja in den nächsten 2 bis 3 Wochen einfach melden und dann schauen wir, Und wer das später hört, der kann sich trotzdem gerne melden, weil ich solche Angebote immer wieder in unterschiedlicher Art und Weise mache. Mhm. Und wenn sich dann genügend Lehrer finden, dann denke ich, kann man ja auch vielleicht eine kleine Gruppe bilden oder man klärt das auf E-Mail-Wege. Manchmal sind das ja auch gar nicht so komplizierte Fragen. Ne? Das kann man vielleicht auch einfach in 2, 3 E-Mails auch beantworten. Mhm. Das mache ich dann auch gerne, das ist kein Problem.
Prima, super, vielen lieben Dank. So, ganz abschließend noch eine Frage. Du hast ja jetzt so viele Wechsel und Systemwechsel und Sprünge ins kalte Wasser hinter dir. Da kann man dich ja wirklich für bewundern. Was hat dir dabei geholfen? Welche Haltung hat dir dabei geholfen? Immer wieder was Neues zu probieren und da vielleicht auch Ängste hinten anzustellen und dich darauf einzulassen?
Ja, also ich glaube, am meisten hat mir tatsächlich geholfen, meinem Gefühl immer wieder auch zu vertrauen, also immer wieder dem zu folgen, was ich eigentlich wirklich möchte, wir sind ja alle doch auch sehr erzieherisch geprägt, also durch Vorstellungen unserer Eltern oder eben auch durch Vorstellungen der Schule, die uns ja über viele Jahre begleiten und oft verliert man dann auch diesen Zugang, was möchte ich eigentlich wirklich so, und je mehr ich mich gewagt habe, desto mehr habe ich das wiedergefunden, und natürlich auch im Rahmen dieser langen Ausbildung macht man einfach sehr, sehr viel Selbsterfahrung, sehr viele, also in meinem Fall jetzt lehranalytische Sitzungen, in denen man eben auch da wieder rankommt, also wirklich an das Gefühl, was ist denn mein Bedürfnis und was wünsche ich mir für mich, unabhängig von dem, was andere sich von mir erhoffen und erwarten.
Mhm. Ja. Okay. Ja, das geben wir mal so mit. Darf jeder auf sich wirken lassen.
Ja, schön.
Steffi, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass das so kurzfristig möglich war und dass wir da auch wirklich so vielseitige Perspektiven eröffnen konnten, die persönliche, die inhaltliche, die formale. Vielen lieben Dank. Ich glaube, damit hast du ganz vielen Kollegen viele Fragen beantwortet, die sie sonst nirgendwo in Erfahrung bringen konnten.
Ja, das hoffe ich.
Prima. Ich danke dir viele Male. Ich wünsche euch als Familie noch alles Gute in dieser außergewöhnlichen Zeit und dir natürlich auch beruflich alles Gute.
Danke, das wünsche ich dir auch. Bleib
gesund.
Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt@isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.